Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts 22 Zuhören. Ich bin der Andreas Christ und bei mir ist heute die
Hanna.
und gleichzeitig haben wir eine Gästin. Das ist die
Anja.
Hallo. Wir sitzen heute in Starnberg am Starnberger See und haben eine Folge, wo wir euch über eine Stiftung erzählen wollen, beziehungsweise sie Anja befragen wollen zu der Stiftung. Und die Stiftung nennt sich Kindness for Kids. Ja, schön, dass wir da sein dürfen. Die Hanna führt das Interview.
Ja. Kannst du dich mal kurz vorstellen, Anja?
Danke, Hanna. Schön, dass ihr gekommen seid. Hallo, Andi. Ich bin Anja Frankenberger. Ich habe die Stiftung Kindness for Kids vor 20 Jahren mitgegründet und bin selber Mama von zwei Kindern, bin promovierte Juristin und ja, habe vor 20 Jahren den Weg bewusst eingeschlagen, mich für Kinder mit seltenen Erkrankungen zu engagieren.
Was für Erkrankungen, also welche besonderen Erkrankungen hat die Stiftung? Also welche fördert ihr?
Es gibt fast 8000 seltene Erkrankungen und wir dürfen und können alle fördern und unterstützen. Aber es haben sich natürlich in 20 Jahren haben sich so ein paar Schwerpunkte rauskristallisiert. Wir machen ganz viel für neurologische Erkrankungen, für Muskeldystrophien wie SMA, Duchenne. Und wir haben auch viel für Blinde und Sehbehinderte, die unter einem Morbus Stargardt leiden oder Albinismus und so weiter und so fort. Und ach, wir haben schon Kleinwüchsige gemacht. Es gibt allein fast 400 Syndrome, die Kleinwuchs bedingen. Also es ist immer schwer, da eine Erkrankung rauszunehmen, weil es sind einfach so, so viele unterschiedliche.
Und ihr macht ja auch soziale Projekte. Wie werden die unterstützt und welche macht ihr so?
Wir haben uns im sozialen Bereich zum Ziel gesetzt, dass wir die Situation von Kindern mit seltenen Erkrankungen heute und jetzt verbessern wollen. Und dann haben wir uns überlegt, wie machen wir das? Und haben daran angesetzt, dass für viele Kinder mit seltenen Erkrankungen eben der Alltag besonders beschwerlich ist. Es sind lange Klinikaufenthalte, es sind viele, viele Arzt- und Therapeutenbesuche, die oft auch so ein bisschen mit einer sozialen Isolation, Ausgrenzung einhergehen. Und dann haben wir uns überlegt, was können wir denn krankheitsübergreifend für diese Kinder machen im sozialen Bereich und haben gedacht, okay, dann veranstalten wir einmal Kinderfreizeiten mit einem besonderen Schwerpunkt eben auf Erlebnispädagogik. Und wir haben dann aber auch gesagt, okay, die Familie als Ganzes ist ja auch oft sehr belastet und veranstalten dann darüber hinaus eben auch noch Familienauszeiten. Und diese Kinderferiencamps und die Familienauszeiten, die begleiten wir immer auch persönlich, organisieren und finanzieren die natürlich. Und die finden deutschlandweit statt, vom schönen Chiemsee bis hoch an die Ostsee.
Gibt es auch Förderprogramme bei euch in der Klinik, also in der Stiftung?
Also wir haben einen Bereich in der Wissenschaft, da haben wir tatsächlich 2014 ein eigenes Forschungsförderungsprogramm etabliert. Bis 2014 haben wir ganz viele verschiedene Projekte gemacht und haben eigentlich immer so Anschubfinanzierungen, damit man überhaupt als Arzt erstmal so eine gewisse Basis hat, wo man anfangen kann. Da braucht man schon mal ein paar Tausend, 20, 30, 40, 60.000 Euro, um überhaupt einen großen Antrag beim Bundesministerium für Forschung zu stellen. Das haben wir bis 2014 gemacht. Dann haben wir gemerkt, oh, da waren viele tolle Projekte dabei, muss man wirklich sagen. Internationale Guidelines zur Glutarazidurie und so weiter und so fort. Und dann haben wir aber gedacht, ah, jetzt wollen wir uns ein bisschen mehr fokussieren und haben dieses Programm entwickelt und unterstützen seitdem schwerpunktmäßig Versorgungsforschung und haben hier die erste Forschungsprofessur für Kinder mit seltenen Erkrankungen im Bereich Versorgung etabliert am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Dann haben wir noch einen eigenen Versorgungspreis, der alle 2 Jahre mit 40.000 Euro dotiert ist und ausgelobt wird. Und wir unterstützen auch ganz gezielt den Wissenstransfer von Selbsthilfegruppen und eben Betroffenen und ermöglichen so Weiterbildung, Fortbildung und vor allen Dingen auch den Austausch der betroffenen Patienten mit Spezialisten. Das sind so diese drei großen Themenbereiche.
Ihr habt ja auch Kooperationen. Welche sind das, also mit denen ihr zusammenarbeitet?
Wir arbeiten mit ganz, ganz vielen eng zusammen. Also sicherlich sind mal die verschiedenen Dachverbände genannt, wie einmal die Allianz chronisch seltener Erkrankungen. Das ist der deutsche Dachverband, unter dem sich 130 Selbsthilfeorganisationen befinden. Wir arbeiten im Gleichen sozusagen auf europäischem Level zusammen mit EURORDIS. Die sind mittlerweile, haben die über 900 Selbsthilfeorganisationen und sind in über 70 Ländern aktiv. Wir arbeiten mit dem Kindernetzwerk zusammen, aber wir arbeiten eben auch in den Projekten tatsächlich mit vielen zusammen, wie der Deutschen Kinderkrebsstiftung, der Björn-Schulz-Stiftung, die den Irmgard-Hof betreibt. Und da haben wir ganz viele Kooperationen und auch ganz wundervolle Kooperationen über die Jahre entwickelt, aufgebaut, ausgebaut und freuen uns da sehr drüber.
Ist der Verein, wir sind 22, CUDA, auch irgendwie in diesem Dachverband? Kannst du das sagen? Ich weiß es gerade nicht.
Das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich leider gar nicht. Also es ist immer ein, die haben das so aufgeteilt, dass sie, es gibt ja für seltene Erkrankungen verschiedene Selbsthilfegruppen und die ersten, die sich gemeldet haben, wurden mit aufgenommen, sodass man nicht konkurrierende Selbsthilfegruppen hat. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr die ersten habt. Müssen wir mal nachgucken.
Stefan, im,
ja, Stefan oder Theresa.
Und reinschneiden. So, und tatsächlich haben wir mit dem Stefan Schmid gesprochen und der hat mir bestätigt, dass der Verein auch Mitglied in der Achse ist. Wie ist denn das? Das hört sich ja nach unheimlich viel Geld an, was ihr da irgendwie in die Hand nehmt. Bei Stiftungen weiß ich, es gibt ein Stiftungskapital irgendwie und aus dem das generiert Zinsen oder was. Und müsst ihr da Klinken putzen gehen? Seid ihr ganz oft bei großen Firmen und sagt, hey, habt ihr nicht mal eine Mark oder so?
Letzteres. Tatsächlich. Das ist so dieses überkommene Bild von Stiftungen, was man so hat, was sicherlich die großen etablierten Alten auch auf diese Stiftung zutrifft. Wir wurden ja in dem Sinne, sind wir ja eine ganz junge Stiftung. Und das war eigentlich schon, als wir die Stiftung gegründet haben, abzusehen, dass das mit den Zinsen und dem großen Kapital nicht funktionieren wird. Wir hatten ja eine Zeit lang über Jahre Negativzinsen, da hätten wir gar nichts machen können, im Gegenteil. Und das war schon abzusehen und dann war es auch so ein bisschen so, oh, ich bin ganz schlecht, was Geldangelegenheiten anbelangt, ich mag mich da auch gar nicht drum kümmern. Und dann haben wir gesagt, dann sollen doch die Stifter, wo das sowieso gemanagt wird, die sollen das auch weiter managen und wir haben dafür den Deal, dass alle Verwaltungskosten von den Stiftern getragen werden. Das heißt, wir sitzen heute hier in unserem Büro, die Miete wird von den Stiftern getragen. Wir erstellen einen Jahresrückblick, den verschicken wir auch postalisch. Das wird von den Stiftern getragen, die Druckkosten. Also alle Verwaltungskosten, auch zum Beispiel heute der Podcast, das ist für mich Fundraising, Öffentlichkeitsarbeit, das wird von den Stiftern getragen. Und dafür müssen wir aber alles, was wir an Gutem, den Kindern und der Wissenschaft tun wollen, diese Gelder müssen wir tatsächlich einwerben. Und das geht durchs berühmt-berüchtigte Klinkenputzen und funktioniert auch nur so. Und da haben wir aber auch, muss man wirklich sagen, nicht nur treue Spender und Sponsoren, sondern wir haben auch viele andere Stiftungen und Vereine, die eben selber nicht operativ tätig sind. Und die weisen uns dann Gelder zu, wie zum Beispiel die Sternstunden in Bayern. Und da gibt es auch noch die Edith Haberland-Wagner-Stiftung. Also gibt es ganz viele, bei denen wir dann sozusagen Gelder einwerben können.
Jetzt war ich noch nicht angekündigt, aber ist egal. Mich würde mal interessieren, woher kommt deine Motivation eigentlich, das zu machen? Jetzt von Rechtsanwältin oder Jura zu sowas, Sozialem auch irgendwie oder in die Forschung denkend. Wo kommt deine Motivation her? Hast du selber betroffene Kinder oder was war der ausschlaggebende Punkt?
Das war eine Kombination tatsächlich. Ich habe studiert, habe das erste Mal in so internationalen Großkanzleien in New York und Südafrika gearbeitet, während dem Referendariat. und habe eigentlich zum ersten Mal gesehen, habe gesagt, oh Gott, eigentlich will ich hier nicht tot über dem Zaun hängen. Das mag für viele ein Traum sein, für mich war es das überhaupt nicht. Und Jura studiert man sehr, sehr lange, bevor man dann eigentlich am Ende des Tages, beziehungsweise da ist man ja schon nach dem ersten Staatsexamen, eigentlich so richtig sieht, wo die Reise hingehen kann. Und das hat mir ehrlich gesagt, das war so überhaupt nicht meins. Und dann habe ich in der Verzweiflung, habe ich dann gedacht, naja, was machst du jetzt? Jetzt promovierst du auch noch. Das war dann eigentlich ein ganz schönes Jahr, das habe ich auch genossen, es war auch toll. Dann stand ich aber natürlich mit der nächsten Entscheidung, was mache ich denn jetzt wirklich mit diesem Studium? Und habe in einer großen Personalberatung angefangen und habe internationales Management Headhunting gemacht und war da auch, habe wirklich gutes Geld verdient und war aber überhaupt nicht glücklich. Ich habe festgestellt, es hat mich nicht glücklich gemacht, ob ich jetzt einen Bonus von mehreren tausend Euro krieg oder nicht. Das macht kurzzeitig so natürlich, aber dann irgendwie hinterließ das immer so eine Leere. Und ich war eigentlich immer nur froh, wenn ich irgendeine Position besetzt hatte, obwohl ich wahnsinnig viel da gelernt habe. Ich möchte die Zeit auf keinen Fall missen. Ich habe wirklich viel, viel gelernt, was mir auch später sehr zugute kam, muss ich echt sagen, gerade was die Ansprache von Leuten anbelangt. Und ob ich jetzt, sage ich jetzt mal, Sales gehe oder in, ins Fundraising, das ist der Unterschied, ist gar nicht so groß. Und das hat mich aber auch nicht erfüllt. Und dann hatte meine Cousine damals, die hat in der Haunerschen Kinderklinik gearbeitet. Und da war praktisch in der Abteilung, wo sie gearbeitet hat, in der Immundefektambulanz, war alles selten. Und die hat gesagt, ey, es kann nicht sein. Wir haben für krebskranke Kinder so viel. Damals war auch tatsächlich Mukoviszidose war groß durch Christiane Herzog damals. Da haben wir viel Unterstützung. Und das kann doch nicht sein, meine Immundefekte, wir haben nichts. Wir haben eine Selbsthilfegruppe und die muss unfassbar viel rödeln. Und es kommt aber irgendwie viel zu wenig eigentlich an. Wollen wir das nicht zusammen machen? Und so war eigentlich die Geburtsstunde. Und ich kam oder komme aus dem Medizinerhaushalt. Ich bin also eigentlich als Juristin das einzigart fremde Geschöpf gewesen. Und hatte immer ein großes Interesse, wusste aber, ich kann nicht jeden Tag dran sein, das kann ich nicht. Und so hat sich das dann tatsächlich eigentlich perfekt ergeben, dass ich mit der eigentlich immer schon mich wahnsinnig gut verstanden habe, wir fast wie Geschwister waren. Und auf der anderen Seite haben wir dann gedacht, okay, sie als Ärztin hat gesagt, boah, dieses ganze Satzung, Aufbau, diese ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen, das ist überhaupt nicht meins. Und ich gedacht habe, okay, dafür habe ich ja studiert, juhu, jetzt weiß ich's. Und so hat es eigentlich perfekt gematcht. Und dann hatten wir so einen Dreijahresplan und haben gedacht, okay, entweder können wir dann schwimmen oder wir sind im Erfahrungsreicher. Und jetzt sind wir im 20. Jahr und heute habe ich meinen Traumjob gefunden, muss ich wirklich sagen.
Finde ich gut. Also auch so eine Idee zu haben, die umzusetzen, den Mut zu haben.
Ja, und ich, als wir es gegründet haben, hatten wir beide noch keine Kinder. Also wir wussten noch gar nicht so genau, was uns auf uns dazukommt mit allem. Und haben dann, sage ich jetzt mal, gesunde Kinder bekommen, aber waren dann natürlich sicherlich auch sehr, sehr dankbar für und haben das eben gerade nicht mehr für selbstverständlich angesehen, durch die Arbeit.
Ihr seid ja 20 Jahre, habt ihr die irgendwie gefeiert, die 20 Jahre?
Ja, und du, Hanna, konntest nicht dabei sein.
Nein, leider.
Wir haben gefeiert. Das war auch tatsächlich, ich habe letztes Jahr irgendwie angefangen, drüber nachzudenken und habe mich mit einer Mama von einem betroffenen Kind unterhalten und habe so gedacht, oh, wir haben viel immer so Fundraising-Veranstaltungen mit Spendern und Sponsoren. Und irgendwie hat es mich aber so nicht so richtig gepackt. Ja. Und dann hat sie gesagt, warum feiert ihr nicht einfach? Ihr feiert 20 Jahre. Es ist doch wirklich ein Grund zu feiern. Und das haben wir auch gemacht und haben am Ammersee gefeiert und hatten dann so ein bisschen die Schwierigkeit zu überlegen, wir hatten 120, 130 Plätze. Mit wem feiern wir von so vielen Leuten? Und dann haben wir es uns ein bisschen einfach gemacht und haben tatsächlich diejenigen ausgewählt, die mit uns schon am längsten verbunden sind und haben dann auch tatsächlich viele Betreuer, die schon seit fast 20 Jahren für uns arbeiten und haben das dann so ein bisschen am Zeitfaktor festgemacht und hatten aber alle anderen auch bei uns im Herzen, die da nicht dabei sein konnten. Und haben dann wirklich, und zwar für mich total emotional, weil es war zum ersten Mal, ich turne ja so seit vielen Jahren jetzt durch zwei Welten, ja, wo ich dann auch in den Camps ja bin und viel mit den Müttern, mit den Kindern zusammen bin, mit denen spreche und habe aber natürlich noch eine andere Welt, wo meine Familie, meine Freunde, die unsere Spender-Sponsoren sind und die habe ich jetzt zum ersten Mal so intensiv tatsächlich zusammengebracht. Das war für mich total emotional, muss ich wirklich sagen. War schön.
Ja, war auch sehr schön. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, dass ihr das eher auf dem Schiff macht?
Eine Freundin von mir hat ihren 40. Geburtstag hier auf dem Starnberger See gefeiert. Und das war einfach wahnsinnig schön. Und dann waren wir ja auch auf dem Schiff in Heidelberg, wie du dich erinnerst.
Ja.
In unserem letzten gemeinsamen Camp. Und das fand ich auch schon total schön. Und dann habe ich gedacht, wir fragen mal an. Und der Starnberger See war nicht geeignet. Der war nicht Rolli geeignet so richtig. Beziehungsweise das Schiff, was Rolli geeignet wäre, hätte 800 Leute gefasst. Das war dann ein bisschen groß. Und dann sind wir auf den Ammersee sozusagen ausgewichen. Und das war auch total schön. Es hat ein bisschen, wir hätten ein bisschen mehr Glück mit dem Wetter haben können. Aber okay. Es hat nicht geregnet.
Immerhin.
Ja, den Tag davor wäre es unmöglich gewesen. Hat es geblitzt, gedonnert, geweht. Das war Wahnsinn. Also hatten wir noch Glück im Unglück.
Habt ihr auch noch so bestimmte Herausforderungen mit der Arbeit mit Kindern, die ihr so bewältigt?
Du meinst neue Pläne so ein bisschen in die Ecke oder eher im Täglichen die Herausforderungen?
Ja, so eher täglich.
Oh Gott, Hanna, das sind so viele. Das fängt damit an, dass man für so ein Fest tatsächlich, wo ja junge Erwachsene gekommen sind aus ganz Deutschland mit eben im Rollstuhl sitzend mit Assistenz und du plötzlich dir überlegen musst, okay, der kommt jetzt zwar ohne Assistenz, weil ihn zu Hause der Vater pflegt, aber hier brauche ich Assistenz. Wo kriege ich die Leute wieder her? Wo kriege ich Taxen her, die vom Bahnhof ins Hotel, vom Hotel an den Anleger und wieder zurück? Wie organisiere ich alles? Das ist dann, sind tatsächlich die Hotelzimmer behindertengerecht? Sind die Türstöcke breit genug? Und so weiter und so fort. Also das ist eine irre Detailplanung. Das ist sicherlich immer wieder herausfordernd, auch für die Camps, weil je schwerer betroffen, desto mehr Pfleger und professionelles Pflegepersonal brauchen wir. Das ist schon wirklich mittlerweile eine Herausforderung, weil wir doch so viele jetzt auch sind. Das andere sind tatsächlich, glaube ich, auch immer wieder so die Herausforderungen in den Camps, wo man dann doch auch, wenn man unterwegs ist, immer mal wieder mit engstirnigen Menschen zusammentrifft. Auch das ist manchmal herausfordernd. Herausfordernd ist im Täglichen auch zum Teil natürlich, wir begleiten viele über ganz viele Jahre zu sehen, wie wird es schlechter. Viele Erkrankungen sind einfach progredient, fortschreitend. Natürlich ist es auch wahnsinnig traurig. Wir haben schon viele Kinder verloren.
Ja.
Auch das ist wahnsinnig traurig für uns und herausfordernd. Aber, und jetzt kommt das große Aber, da will ich jetzt gleich umschwenken, wir kriegen so, so viel zurück und sind für diese ganzen Momente, die wir mit den verschiedensten Kindern, mit ihren Eltern, mit ihren Geschwistern verbringen durften, von denen wir so viel an Lebensmut, an Freude, an positivem immer wieder Lernen erfahren dürfen. Und für diese ganzen Momente sind wir auch unfassbar dankbar. Und das entschädigt, ehrlich gesagt, für jeden blöden Kommentar, für jeden dummen Blick, für jedes Unverständnis.
Wie findet ihr eigentlich die Betreuer, also die ja dann auch so, weiß ich nicht, so 24 Stunden mit dabei bleiben müssen, wie bei den Camps jetzt?
Wir sind ganz zu Anfang, haben wir eine Kooperation mit der Deutschen Kinderkrebsstiftung eben gehabt oder haben wir jetzt immer noch. Und haben viele, viele Leute dort kennengelernt, die dann netterweise auch uns mal unter die Arme gegriffen haben. Das war eigentlich so ein bisschen der Startschuss, muss man sagen. Und dann hat natürlich auch meine Kollegin im Stiftungsvorstand, die Caroline, in der Kinderklinik gearbeitet. Da war natürlich auch immer schön, konnten wir Leute akquirieren sozusagen, die das dann mit uns machen. Und jetzt muss man echt dazu sagen, bin ich schon doch ein bisschen auch älter geworden. Und tatsächlich sind es jetzt die Kinder schon von Freundinnen, die für uns arbeiten und mit uns die Camps machen und die jetzt als Betreuer aktiv sind. Und das ist natürlich, ehrlich gesagt, für mich beides total toll. Wie, wenn ich jetzt überlege, mit Heiko, Diane, du kennst sie, mit denen arbeite ich seit 17 Jahren oder 18 Jahren zusammen. Das ist natürlich total schön zu sehen. Und wenn die dann zusammenarbeiten jetzt mit wirklich Jungmedizinern, Söhnen von Freunden von mir, dann finde ich das natürlich wahnsinnig toll. Und so finden wir die tatsächlich.
Und wie plant ihr so vorher die Projekte? Also plant ihr die so ein Jahr vorher oder müsst ihr die schon langfristiger planen?
Es kommt drauf an. Also ich würde mal sagen, die zeitliche Planung steht in der Regel ein Jahr, also schon mehr als ein Jahr vorher. Und dann, dass wir Kinder und Betreuer, also Kinder natürlich einladen, Betreuer akquirieren, das passiert in der Regel so mehrere Monate vorher, weil das ist dann auch, wenn du zu weit im Vorfeld, kann auch keiner dann wiederum planen. Ja, die müssen natürlich auch sehen, wie sieht es auf der Arbeit aus, wie sieht es privat aus, und das passiert dann in der Regel so 3 bis 6 Monate vorher. Aber so die Unterkünfte, die musst du oft über ein Jahr im Voraus buchen.
Und habt ihr so Erfolgsgeschichten, also so Beispiele von Kindern, die in der Stiftung unterstützt wurden?
Ja, klar. Schönerweise. Also ich muss ja wirklich sagen, für mich sind Erfolgsgeschichten, ich habe ein Mädel, wo ich wirklich sage, die wäre mit 12, 13, beinahe an einer Autoimmunerkrankung gestorben. Das war wirklich dramatisch. Es war schlimm. Am Anfang schlechte Ärzte gehabt, die das nicht erkannt bzw. erkannt haben und geleugnet haben. Es war wirklich eine Horrorgeschichte. Und die war mit uns in den Camps und die hat dort so viel Lebensmut, Lebensfreude wieder bekommen. Wo sie heute sagt, retrospektiv, ich weiß nicht, ob mir das ohne euch jemals gelungen wäre, zum Beispiel. Die ist mit uns schwimmen gegangen, obwohl sie durchs Cortison war, die so, so aufgeschwemmt und hatte überall Einblutungen und hat sich überhaupt nicht mehr rausgetraut. Und dann haben wir sie echt ermutigt, sie ist mit uns schwimmen gegangen. Und sie sagt, sie liebt heute das Wasser. Sie weiß nicht, ob sie jemals den Sprung geschafft hätte, aber da waren wir in einem geschützten Rahmen. Keiner hat sie blöd angeredet, keiner hat über sie gelacht, sondern sie war eine von vielen, die etwas hatte. Und bei ihr sah es so aus, beim anderen sah es anders aus. Und die ist uns heute total dankbar dafür, dass wir sie damals so ermutigt haben, und hat das tatsächlich alles verarbeitet. Und es ist wirklich so, was wir nicht für möglich gehalten hätten, sie lebt heute komplett ohne Medikamente. Also auch das ist eine Erfolgsgeschichte, A, der Medizin, weil sie hat dann wirklich eine relativ starke Behandlung gekriegt, wo man gesagt hat, okay, wenn es anschlägt und richtig gut ist, dann brauchst du danach nichts mehr. Aber so richtig wissen, das war so ein bisschen experimentell, wissen wir es eigentlich nicht. Die ist eine irre Erfolgsgeschichte, hat jetzt studiert und macht ihren Master gerade. Die ist wahnsinnig toll, aber das sind jetzt, sage ich jetzt mal, die absoluten Ausnahmen, weil die meisten sind nicht heilbar und die meisten sind auch nicht therapierbar. Und aber für mich ist ja schon, ehrlich gesagt, eine Erfolgsgeschichte, wenn ich höre, dass sich, ob das Familien sind oder die Kinder ohne Begleitung der Eltern, ein Jahr im Vorfeld darauf freuen, wieder ins Camp zu fahren, die Tage zählen. Und ich sehe, wie da Freundschaften entstehen. Bei dir mit der Anne, ja? Das ist für mich eine absolute Erfolgsgeschichte. Weil
wir sind doch jetzt auch befreundet.
Ich weiß.
Ich sehe die auch am Freitag.
Wie schön, dann grüße
ich. Ja, mache ich.
Und das sind für mich Erfolgsgeschichten. Also das müssen nicht die großen sein, sondern das sind die vielen, vielen kleinen Sachen, wo ich sage, am Ende des Tages dieses Damoklesschwert an einer seltenen Erkrankung zu leiden, das können wir nicht aufheben, das können wir nicht ungeschehen machen. Aber dass man nicht alleine mit dieser seltenen Erkrankung ist, das können wir schon ändern. Und wenn wir das ändern und wenn wir das erfolgreich ändern und dadurch eben Freundschaften entstehen, ob das zwischen den Eltern, zwischen den Geschwistern, zwischen den Betroffenen ist, und die dadurch getragen werden, der Alltag leichter wird und dadurch mehr Freude im Leben sozusagen ins Leben kommt, dann ist das für mich schon eine Erfolgsgeschichte.
Mit den zwei Johannas habe ich mich ja auch sehr gut angefreundet.
Das siehst du.
Ja.
Genau. Und das sind für mich tatsächlich die Sachen, die entscheidend sind. Und dafür tun wir es auch. Ja.
Die Momente, die dann vielleicht der Erfolg schon sind.
So, genau.
Ja.
So. Und wir merken natürlich schon, wir ändern wirklich, wir können, und man denkt immer, mein Gott, so eine Woche im Jahr, was ist denn das schon? Nee, die macht eben schon einen Unterschied. Das muss man einfach sagen, diese Momente, die verbinden, diese Freundschaften, die entstehen, die machen einen Unterschied.
Ja, das stimmt.
Du hast es erlebt, Hanna, du weißt ja. Du kannst das viel besser eigentlich beurteilen
als ja, ich. Ja, ich kannte davor keinen, also außer Sandra. Ja, und dann kannte ich alle.
Genau, und jetzt hast du ein paar Freundinnen mehr gefunden.
Ja, und zwar ein bisschen weiter weg, aber das ist egal, bin ich schon gewohnt. Ja, ja. Und dann hatte ich noch eine so freiwillige Mitarbeiter. Wie können die sich bei euch engagieren?
Wir freuen uns über jeden, der möchte. Also wir haben immer wieder, wie gesagt, du hast als Praktikantin bei uns gearbeitet. Total schön. Sandra hat sich riesig gefreut.
Ja, ich freue mich auch aufs nächste Jahr.
Und es ist einfach die liebe Sandra fragen. Die ist die sozusagen Herrin über alle sozialen Projekte. Man kann sich bei uns sozial engagieren. Man kann sich mit allem Möglichen, man kann Spendenaktionen. Das Mädel, von dem ich euch gerade erzählt habe, die war dann bei den Jungrotariern und hat dann Flohmarkt gemacht und hat dann ihr erstes Geld vom Flohmarkt an uns gespendet. Und also man kann sich da auf total unterschiedliche Arten und Weise engagieren. Und wir freuen uns, ehrlich gesagt, über jede Mithilfe, ja, und sind da total glücklich, wenn sich Menschen an uns wenden, weil je mehr, sage ich jetzt mal, uns unterstützen und helfen, umso mehr können wir dann auch wieder, haben wir Kapazitäten, weitere Projekte anzugehen. Und die Liste an Ideen ist lang, was wir noch machen wollen.
Und was sind das zum Beispiel für Ideen?
Ich habe jetzt gerade, haben wir so eine Idee, das steht auch da hinten schon, Projektbesprechung. Haben wir hier so ein schönes Sheet in unserem Besprechungsraum. Das ist jetzt schon, glaube ich, 2 oder 3 Jahre alt. Das war so ein Corona-Thema. Und da steht zum Beispiel tatsächlich auch, dass wir definitiv Coaching-Seminare mehr in diesen Bereich reingehen möchten. Und das ist zum Beispiel, wir haben Anwältinnen, tatsächlich, die jetzt gesagt haben, sie würden wahnsinnig gerne sich engagieren. Da kommen wir jetzt auch wieder zum Thema. Und es ist für viele, viele, ob das jetzt Eltern sind oder auch Betroffene zum Beispiel ein Thema, wie muss ich meine Betreuungs-, meine Patientenverfügung, wie muss ich ein Testament aufsetzen, damit mein Kind wirklich abgesichert ist und zum Beispiel nicht der Staat sagt, okay, jetzt brauchst du erstmal dein Erbe auf. Und dann zahlen wir erst wieder. Wie muss ich das rechtlich strukturieren? Da möchten wir zum Beispiel Coaching-Angebote etablieren, dass man sagen kann, okay, hier werden wir beraten. Das geht ganz viel in das Thema Beratung rein. Auch ich habe ja mit Sandra und noch meiner Kollegin aus dem Norden, Susanne, 2 wirklich fähige, die nicht nur tolle Kinderprojekte machen, sondern die sind auch noch Heilpraktiker. Meine andere Kollegin ist Medizinerin. Was gibt es zum Beispiel in diesem ganzen Sektor alternative Heilmittel und Methoden, mit denen ich unterstützen kann? Wir wollen nicht die klassische Medizin aufheben, aber was kann ich zum Beispiel dazu? Nahrungsergänzungsmittel. Hier zum Beispiel eine Beratung zu etablieren. Also da ist, glaube ich, der Fantasie ehrlich gesagt keine Grenzen gesetzt. Ich habe auch für die Eltern machen wir außerhalb der Familienfreizeiten zum Beispiel noch gar nichts. Ja? Auch da ist es total wichtig, weil wir sehen natürlich schon, je besser die Familie als solche funktioniert, die Eltern als Paar, je gestärkter die sind, ja, desto besser geht es am Ende des Tages logischerweise auch den Kindern. Und das ist zum Beispiel auch sowas, ich würde wahnsinnig gerne nächstes Jahr, Achtsamkeit ist jetzt so ein Wort, was jeder irgendwie nimmt, aber es ist, glaube ich, für jemanden, der ein chronisch krankes Kind zu versorgen hat, echt nochmal eine andere Dimension. Und da zu sagen, okay, was kann ich jetzt auch im Alltag an kleinen Tools für mich mal zwischendrin, damit ich einfach auch gestärkt bin, damit ich mit diesem Stress gut umgehen kann und so weiter und so fort. Also, oh, da ist die Liste lang, Hanna.
Ich glaube, dann sind wir soweit durch.
Du hast keine Fragen mehr?
Nein.
Ich habe auch keine Fragen mehr. Tolles Gespräch, super informativ, Und ich bin froh, dass ich dabei war, dass wir hier waren, dass wir dich persönlich sehen konnten und dass es keine Webkonferenz war.
Freue ich mich auch sehr, dass ihr da seid.
Hat sich ja auch echt angeboten aufgrund der Tatsache, dass wir nur so ganz nah dran sind hier eigentlich. Ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann liked den, teilt ihn weiter, erzählt euren Freunden davon. Ihr könnt euch gerne an uns wenden, wenn ihr eigene Vorschläge habt für Themen, die wir für euch recherchieren oder jemanden rausfinden sollen, den wir befragen. Schreibt uns einfach unter der info@22q-media.de. Und dort wird auf jeden Fall auch geantwortet. Wir betreuen diese E-Mail-Adresse und wir freuen uns auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Danke, Anne.
Anja.
Ah. Es war so viel heute von Anne die Rede. Ja. Kann man das schon mal verwechseln?
Ausnahmsweise.
Danke, Anne.
Anja.
Verdammt nochmal. Was ist denn das? Nochmal. Danke, Anja.
Ja.
Danke, Anja. So, jetzt aber. Das gibt's doch gar nicht.
Das musst du eigentlich drin lassen.
Ja.
Lass es halt drin. Ja, klar. Wir sind ja alles nur Menschen. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Tschüss.